SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen, Millie Seckmann.
Vielen Dank, schön, dass ich da sein darf.
Ja, wir freuen uns auch, dass Sie da sind. Frau Seckmann, wie geht's?
Ach, mir geht's gut, bin ein bisschen müde, ja? Ein bisschen zu spät ins Bett gestern.
Was haben Sie gemacht am Sonntagabend?
Ich habe mich natürlich auf den Podcast vorbereitet.
Ja. Und dann sind Sie in der Live-Sendung gelandet.
Und dann bin ich in der Live-Sendung gelandet.
So spielt das Leben. Man bereitet sich auf den Podcast vor und landet in der Live-Sendung. Frau Seckmann, Sie sind Bundestagsabgeordnete für Mannheim, für Ihren Wahlkreis, in dem Sie auch antreten. Aktuell sind Sie ja mitten in der parlamentarischen Sommerpause. Was macht man da als Politikerin?
Also man hat ja nicht Pause in dem Sinne, dass man nichts mehr tut. Das heißt ja, dass man...
Also das gleiche Klischee wie mit den Lehrern, die Sommerferien haben und nichts arbeiten.
Die angeblich nichts tun würden. Ja. Nee, also wir haben halt jetzt gerade keine Sitzung in Berlin. Dafür sind wir viel im Wahlkreis unterwegs. Also ich war jetzt zum Beispiel auf dem IHK-Sommerfest. Ich war mit meinem Kollegen Alexander Föhr bei Roche. Es gibt Unternehmensbesuche, die man macht, Stadtteilfeste, auf denen man unterwegs ist. Also es ist einfach eine tolle Zeit, wo man auch viel mit Menschen ins Gespräch kommt und ja... sich vielleicht auch mal das ein oder andere Eis auch mal gönnt.
Sind Sie jetzt gerade viel in Mannheim unterwegs, weil Sie auch viel gerade erklären müssen?
Ja, also das ist nicht nur wegen meiner Entscheidung, sondern mir war es immer wichtig, einfach auch vor Ort präsent zu sein. Also in den Sitzungswochen habe ich es auch immer so gemacht, dass ich montags hin bin und freitagabends war ich wieder da, weil wir auch am Wochenende immer Termine hatten. Ja. Gibt es ja auch immer Termine bei Vereinen, Feste und die Leute freuen sich einfach, wenn man da ist und auch einfach ansprechbar ist und einfach mal fragt, so wie geht's euch, was sind denn so die Themen, die euch beschäftigen, von daher ist das meine Normalität.
Also wenn Sie von Ihrer Entscheidung sprechen, dann meinen Sie ja Ihren Wechsel, den Sie vollzogen haben, genau. Nämlich von den Grünen zur CDU, das war vor 6 Wochen, so ganz kurz vor der parlamentarischen Sommerpause haben Sie es bekannt gegeben, war trotzdem ein ziemlicher Paukenschlag, als das rauskam. Bleiben wir mal kurz in Mannheim. Hat sich das verändert? Also waren Sie jetzt besonders oft in Mannheim, um da zu reden, weil Sie diesen Wechsel gemacht haben oder gehen Sie sonst eigentlich auch viel nach Mannheim? Weil Sie nennen sich ja selbst Mannheimerin durch und durch.
Ich bin auch eine Mannheimerin, ja. Mein Lebensmittelpunkt ist Mannheim. Ich bin ja aufgewachsen in der Neckarstadt West und dem Waldhof. Meine Eltern wohnen dort auch noch. Ich bin jetzt in den Mannheimer Süden gezogen. Ja, bei uns sagt man ja immer, wenn man vom Mannheimer Norden in den Süden zieht, sagt man immer, oh, hast du es jetzt geschafft? Das steht so ein bisschen für den gesellschaftlichen Aufstieg.
Wollten Sie das damit auch zeigen? Weil Sie haben es jetzt auch gerade so, das war jetzt viel, sag ich mal, Lokalkunde. Mannheim weiß ja jetzt nicht jeder, wofür steht denn die Neckarstadt West? Wofür steht der Waldhof? Wofür steht Mannheim Süd?
Genau, also Neckarstadt und Waldhof sind die Stadtteile, die nördlich vom Neckar sind. Neckarstadt West ist ein sehr multikultureller Stadtteil, sehr bunter Stadtteil, hat aber auch mit vielen sozialen Herausforderungen zu kämpfen, wie beispielsweise auch der Integration und Migration. Da hat die Stadt auch viel unternommen in den letzten Jahren, aber wir brauchen da einfach auch die richtigen Weichenstellungen auf Bundesebene. Und Waldhof ist bekannt für den Fußballverein. Da bin ich auch oft im Waldhofstadion.
Haben Sie dann so eine SV Waldhof Mannheim Dauerkarte, oder?
Dauerkarte habe ich nicht, aber ich bin sehr regelmäßig dort, manchmal im Stehblock, manchmal in der Haupttribüne. Das ändert sich immer wieder. Und also ich bin da so oder so immer und deswegen, also die Leute sprechen mich auch immer so im Supermarkt mal an.
Aber gerade die Frage, also sind Sie jetzt in Mannheimer Süden gezogen, um den Leuten zu zeigen, schaut mal, ich bin jetzt Bundestagsabgeordnete und das Mädchen, wenn ich es mal so sagen darf, aus der Neckarstadt West hat es geschafft.
Aus dem Mädel. Nee, ach Quatsch. Also ich habe vorher auch im Süden gewohnt, als ich von zu Hause ausgezogen bin, weil es einfach praktischer ist. Als ich in der Kommunalpolitik war, hat man nicht so weite Wege gehabt, aber das hat damit nichts zu tun. Das sagt man halt bei uns so, ne? Wenn man dann sagt, okay, ich wohne jetzt im Lindenhof oder in der Oststadt, das sagt man einmal, oh, hast jetzt geschafft, ja, aber das hat, ich bin trotzdem noch eine von den Waldhöferinnen und Waldhöfern.
Was macht denn so eine Mannheimerin durch und durch? Und da nennen Sie, so nennen Sie sich ja, und damit gehen Sie auch raus, ja? Sie stehen auch dazu. Was macht die aus?
Was macht die aus? Die ist sehr herzlich, die Mannheimer sehr direkt und sind Menschen, die ja vorne raus sagen, was sie denken. Also diese politisch korrekte Sprache ist zwar schön, dass es immer wieder propagiert wird, aber wer ein bisschen Respekt und Anstand hat, der braucht keine politisch korrekte Sprache, sondern einfach einen gesunden Verstand, ein bisschen Herz dabei und achtsame Worte. Mhm. Und so ticken die Mannheimer.
Ja, dann lassen Sie uns das doch wunderbar. Dann nutzen wir das gleich und sprechen gleich mal direkt und ehrlich miteinander. Sie haben lange in Mannheim Kommunalpolitik gemacht. Dann sind Sie 2021 für die Grünen in den Bundestag eingezogen, waren dann auch in der Bundestagsfraktion. Und dann haben Sie gesagt, weil Sie ja jetzt gewechselt haben von den Grünen zur CDU. Und Sie haben dazu gesagt, das war ein Kulturschock, in der Grünen Bundestagsfraktion anzukommen. Was war das für ein Kulturschock?
Also man muss dazu sagen, ich habe mein politisches Handwerk in der Kommunalpolitik gelernt. Ja, und auch wenn man denkt, man kennt seine Kommune, seine Stadt sehr gut, erlebt man immer wieder neue Lebensrealitäten, man lernt neue Menschen kennen und da sind auch Realitäten drin, die stehen halt nicht immer in den Parteiprogrammen drin und die entsprechen vielleicht auch nicht dem Weltbild der Parteiprogramme, sondern wir müssen ja Lösungen finden auf die Realitäten, die es vor Ort gibt. Und wir sollten auch den Mut haben, diese Realitäten auch zu benennen. Ja. Und in Berlin ist mir aufgefallen, dass man immer wieder auch erklären muss, hey Leute, ganz Deutschland ist halt nicht Berlin-Neukölln oder Berlin-Mitte, sondern wir haben sogar Orte und Gemeinden, die sind zum Beispiel verkehrlich nicht gut angeschlossen.
Also die Grünen-Fraktion ist Ihnen zu Berlin-lastig oder wie ist das? Oder zu urban, oder wie kann ich das verstehen?
Zu urban würde ich nicht sagen, aber ich denke, man muss einfach offen sein, um auch neue Regionen kennenzulernen und auch neue Lebensrealitäten zu verstehen. Ja, man muss ja nicht immer alles gut finden, was die Leute machen oder wie sie denken, aber man muss die Bereitschaft haben und die Offenheit mitbringen, mit Menschen zu reden und zu verstehen, was sie bewegt. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Mhm. Das Thema mit der AfD. Ja, wir haben einen Teil der Politik, die neigen sehr oft dazu, AfD-Wählerinnen und AfD-Wähler als Nazis zu beschimpfen oder als Rassisten zu beschimpfen. Jetzt brauchen wir nicht darüber reden, die AfD ist nicht meine Partei, sie hat ein Menschenbild, was davon geprägt ist, Menschen auch niederzumachen und würdelos über sie zu sprechen. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Das ist gar keine Frage. Aber ich muss mich doch als Politikerin oder Politiker damit beschäftigen, warum wird diese Partei trotzdem gewählt? Und der Weg ist dann nicht zu sagen, ich beschimpfe die jetzt als Nazis, sondern ich muss in den Diskurs gehen. Und es gibt bestimmten Teil bei den AfD-Wählerinnen und Wählern, die finden dieses Gedankengut vielleicht.
Aber erklären Sie
gut,
es doch
aber
mal
es
kurz,
gibt auch einen Teil,
ja, erklären Sie es doch mal kurz,
die sich
wie gehen Sie denn,
fühlen.
Okay,
ja.
Aber wie gehen Sie denn damit um? Also wie würden Sie damit umgehen und wie gehen die Grünen damit um? Also dass wir mal so einen konkreten Widerspruch, den Sie merken, so als Grund für Ihren Wechsel vielleicht mal aufmachen.
Genau. Also wir haben ja bei der Integration- und Migrationsdebatte und ich komme aus einer Stadt, die lebt auch von Zuwanderung. Wir haben eine große Industrie, es sind sehr, sehr viele Menschen zu uns gekommen. Die haben sehr viel gearbeitet, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Auch die Menschen, die in Mannheim geboren sind, die haben für ihren gesellschaftlichen Aufstieg was getan. Und wir sind eine weltoffene Stadt und das soll auch so bleiben. Aber wir müssen auch genau schauen, wer kommt denn in unser Land? Ja, und welche Unterstützung brauchen sie und welche Maßnahmen brauchen wir, um diese Menschen gut auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft zu integrieren? Mhm. Und wenn ich sehe, es kommen Menschen, die halten sich nicht an unsere Regeln oder ans Gesetz, dann muss ich aktiv werden. Und Menschen, die das ansprechen, die dürfen nicht gleich als Rassist beschimpft werden oder als Nazi oder sonst was, sondern es muss in der Debatte möglich sein, über diese Themen zu sprechen, weil ich kann doch nur gute...
Ich verstehe den Punkt, aber jetzt zu den AfD-Wählern nicht. Also man kann das doch auch ansprechen und die AfD nicht wählen. Zum Beispiel nur.
Kann man.
Warum jetzt der Bogen zu den AfD-Wählern?
Ja, aber wenn ich eine Diskussion habe und die ist in Teilen, gerade so im grün-roten Spektrum, sehr moralisierend vor allen Dingen, ja, also das darfst du nicht sagen und das darfst du nicht sagen. Ich habe Freunde, die oft zu mir sagen, naja, man kann ja bestimmte Dinge gar nicht mehr aussprechen, wenn man sofort in eine Schublade gesteckt wird und das darf halt nicht sein. Wir reden über Vielfalt, sehr oft über Vielfalt. Und dazu gehört es auch, dass man jeder Perspektive einen Raum gibt. Und solange das Menschen mit respektvoll sagen und sehr achtsam sagen, dann finde ich, muss es doch auch mal erlaubt sein, Meinungen zu sagen, die jetzt gerade nicht Vogue sind, aber die einfach auf Missstände hinweisen.
Sie meinen nicht Vogue, sondern Vogue, also im Sinne von in der Mode.
In der Mode, genau.
Der Wechsel von Bundestagsabgeordneten Mellies Segment von den Grünen zur CDU, da hat für viel Diskussionen gesorgt, ist jetzt ungefähr 6 Wochen her. Und es gab eine SWR-Kollegin, die Redakteurin Linda Molitor, die hat geschrieben, Sie sind doch jung, gebildet und haben Migrationshintergrund, Frau Segment. Da passen Sie doch eigentlich perfekt zu den Grünen. Haben Sie da irgendwie schon länger mal, also man müsste doch sagen, man müsste doch bei den Grünen total glücklich sein. Warum haben Sie gehadert?
Das sind ja sehr beschreibende Attribute. Und alle Menschen, finde ich, sollten nicht nach diesen Attributen bewertet werden, sondern danach, was sie tun und für welche Werte sie stehen. Und ich finde, wir haben vorhin über das Thema Vielfalt gesprochen. Und es macht es ja auch aus. Wir haben ja, sehen ja auch oft, dass Organisationen oder auch Unternehmen, die in ihre Entscheidungen unterschiedliche Perspektiven einbringen, dass sie am Ende des Tages erfolgreicher sind, weil sie einfach durch diese Entscheidungen mehr Akzeptanz auch ermöglichen können. Und ich finde, da geht es nicht nur darum, ob jemand jung oder alt ist, Frau oder Mann ist, sondern wie ist diese Person aufgewachsen, aus welchem sozialen Milieu kommt diese Person, welche Perspektive bringt diese Person mit. Beispiel: Ich komme aus einem Haushalt, wo viel gearbeitet wurde. Meine Eltern hatten phasenweise mehrere Jobs. Und für mich hat Leistung einen ganz, ganz anderen Stellenwert. Ja? Und ich finde, Menschen, die viel arbeiten, wie beispielsweise meine Eltern, und es gibt Millionen von diesen Menschen in unserem Land, die sollten sich zumindest mal eine Eigentumswohnung leisten können. Und also etwas, was eigentlich was existenziell ist. Und dann habe ich auch keine Lust, darüber zu sprechen, ob das noch gerechtfertigt ist, Eigentum zu besitzen. Ich finde, das ist die falsche Debatte. Wir sollten darüber sprechen, wie wir Vermögen gerade bei kleinen und mittleren Einkommen auch aufbauen können. Wie es auch möglich ist, dass Menschen einfach gut leben können. Und ich finde, ein Thema, was viele Menschen bewegt, was mir immer wieder auch zugetragen wird, im Übrigen auch von jungen Wählerinnen und Wählern, ja, mit denen bin ich auch oft im Kontakt, ist das Thema finanzielle Sicherheit.
Ja. Okay, also Sie sagen, die Debattenkultur bei den Grünen ist irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten, man wird in Schubladen gesteckt, man kann bestimmte Dinge nicht unbedingt frei ansprechen, es gibt gewisse Denkverbote oder Sprechverbote, so
das
in
sind
etwa.
Das die Erfahrungen, die ich gemacht habe.
Ja. Und Sie haben gesagt, wir brauchen eine Debattenkultur, in der Menschen ihre Meinung. Kann man das denn jetzt in der CDU besser?
Es geht am Ende des Tages darum, dass ich erstens als Person und auch als Abgeordnete die Möglichkeit haben sollte, erstens Meinungen auch zu vertreten, die vielleicht nicht der Parteilinie entsprechen und nicht damit rechnen muss, dass mein Gestaltungsraum genommen wird. Und
also das heißt,
ich habe
mit
vielen Leuten
bei den Grünen.
Bitte?
Das heißt, Sie haben Ihre Fälle wegschwimmen sehen, weil die jetzt gerade weniger Stimmen kriegen, oder wie kann ich das verstehen?
Nein, Sie haben ja als Abgeordnete einen Gestaltungsraum, Sie können ja zum Beispiel Events machen, Sie können Veranstaltungen machen, es gibt ja unterschiedliche Prozesse und so. Und also das ist ja Ihr Job als Abgeordnete, ja, dass Sie vor Ort gestalten können, das ist ja jedem Abgeordneten auch selbst überlassen. Aber man muss dann auch in einer Organisation oder in der Fraktion auch die Möglichkeit haben, seine Themen setzen zu können und auch diesen Gestaltungsraum zu bekommen. Ja, und das ist auch ein Teil der Vielfalt. Und ich habe viel Kontakt auch zu CDUlerinnen und CDUlern vorher gehabt, auch in meiner Arbeit als Gemeinderätin. Ich habe da sehr gute Leute kennengelernt, auch den neuen Landesvorsitzenden Manuel Hagel beispielsweise. Da ist ein ganz neuer Spirit da, der die Menschen erstens als Mensch betrachtet mit den Fähigkeiten, die sie mitbringen. Und ich finde, es ist einfach ein Vorurteil, was teilweise über die CDU erzählt wird, dass man da irgendwie nicht seine Meinung sagen dürfte und dass das immer von oben herab Dinge abbestimmt werden. Ich meine, ich werde jetzt da auch meinen Themenbereich haben und bin zuversichtlich, dass ich da einiges durchsetzen kann. Und das sieht man ja auch. Wir haben ja auch viele Politiker aus Baden-Württemberg, gerade auch im Umweltbereich, bei der CDU, die ihre Themen setzen und die auch nicht immer vielleicht der Parteilinie entsprechen. Und ich finde, das muss eine Demokratie und auch eine Partei auch ein bisschen vertragen oder ertragen können.
Ja. Okay, Sie sehen es also bei der CDU eher gewährleistet. Die Frage ist, also dass Sie mit den Grünen fremdeln, wer genau hingeschaut hat, der konnte das schon sehen, auch an Ihrem Abstimmungsverhalten im Bundestag. Da gab es neulich eine Abstimmung, da ging es um die Ablehnung des Antrags zur Bekämpfung des politischen Islams. Da haben Sie sich enthalten, im Gegensatz zu Ihrer restlichen Grünen-Fraktion. Und Sie haben auch schon nach dem Messerangriff auf einen Polizisten in Mannheim einen Wechsel in der Migrationspolitik gefordert, auch das ohne Erfolg bei den Grünen. Frage ist, kann man nicht für solche Positionen, wie Sie sie haben und Wünsche, die Sie haben an der Politik, auch bei den Grünen kämpfen? Oder haben Sie da gar keine Erfolgsaussichten mehr gesehen?
Natürlich können Sie kämpfen und das habe ich auch gemacht. Und das habe ich nicht erst seitdem ich im Bundestag bin gemacht, sondern ich war Gemeinderätin in der Zeit zwischen 2014 und 2022. Und in der Zeit hatten wir ja auch die große Flüchtlingswelle. Also ich weiß, was das für eine Stadt bedeutet, wenn viele Menschen reinkommen. Und wir diesen Menschen ja auch helfen wollen, weil das Menschen sind, die vom Krieg geflohen sind. Aber wir müssen auch schauen, dass wir sind, also ich habe genau gesehen, wie wir einfach auch an unser Limit gekommen sind. Und wir haben vieles nur machen können, weil wir eine sehr starke ehrenamtliche Community hatten, die vieles auch, die da unterstützt hat, die Sprachkurse gegeben hat, die sogar Menschen aufgenommen hat zu Hause. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Ja,
schon klar.
Und das kann man nicht ein weiteres Mal den Menschen zumuten, sondern der Weg sollte sein, dass wir auf der einen Seite unserer humanitären Verpflichtung nachgehen und auf der anderen Seite müssen wir schauen, dass wir Zuwanderung begrenzen. Und wir müssen unterscheiden zwischen der Arbeitsmigration und der illegalen Migration, irregulären Migration, Entschuldigung. Und ich finde, danach müssen wir die Gesetze machen. Und da gibt es unterschiedliche Gruppierungen. Man kann nicht alle irgendwie in einen Topf werfen und sagen, die kommen ja alle nur, weil sie vom Sozialstaat profitieren wollen, sondern da gibt es auch Leute, die haben wirklich Bock, was zu reißen. Die wollen arbeiten, die wollen sich ein neues Leben aufbauen. Und es ist doch toll, dass die zu uns kommen. Da müssen wir schauen, dass wir die wirklich auch gut integrieren.
Es gibt einen Kollegen von Ihnen, der heißt Thomas Hornung, der Name dürfte Ihnen was sagen, der hat 2017 von den Grünen zur CDU gewechselt und damals, da waren Sie Fraktionsvorsitzende im Stadtparlament in Mannheim?
In der Doppelspitze, genau. Ja. Stellvertretende Fraktionsvorsitzende.
Vorsitzende. Und da waren Sie damals also eine derjenigen, die das am schärfsten kritisiert hat. Warum gilt jetzt für Sie nicht, was für ihn galt?
Also zum einen gibt es da einen wesentlichen Unterschied. Diese Stelle war damals verbunden mit einer Anstellung bei einem CDU-Bundestagsabgeordneten. Und es hatte natürlich ein gewisses Geschmäckle. Und wir haben damals in der Fraktion beraten und sind dann zu dieser Positionierung gekommen, die ich dann auch vertreten habe. Und Herr Hornung ist ja dann auch im Gemeinderat geblieben und hat weiter Politik gemacht. Aber es gibt, wie gesagt, diesen wesentlichen Unterschied und den gibt es bei mir nicht.
Sie haben gesagt, beziehungsweise es gibt ja eine wechselvolle Geschichte. Ich habe mir das mal angeschaut. Also in Mannheim, da wird gewechselt ohne Ende. Ja. 2021 ging es in die andere Richtung. Da gab es Chris Riem, der hat von der CDU dann zu den Grünen gewechselt. Da ist er mittlerweile Fraktionsvorstand im Gemeinderat. Da gab es noch einen Weggang. Jetzt gerade ganz frisch von den Grünen. Chris Sprengler, den kennen Sie wahrscheinlich auch aus dem als Mannheimer Stadtrat. Der wechselt jetzt zur SPD-Fraktion. Was ist da los bei den Grünen in Mannheim?
Und wir hatten noch einen, der ist auch rausgegangen. Das war der Olaf Krämer. Ja gut, ich finde, es gehört zur Demokratie, dass die Menschen auch die Möglichkeit haben, ihre Meinungen zu überdenken und auch vielleicht auch eine andere Richtung einzuschlagen. Aber oftmals ist es ja so, dass die Menschen jetzt nicht von, das ist ja bei mir auch so gewesen, ich bin ja noch dieselbe Person, ich vertrete dieselben Positionen, vielleicht einfach nicht ein Umfeld gefunden haben, wo sie diese Position erstens einbringen können und auch zweitens umsetzen können. Und dann finde ich, ist es auch legitim zu sagen, hey Leute, ich komme hier gerade nicht voran mit meinen Themen und ich kann vieles, was ihr vielleicht für gut heißt, so nicht mehr mittragen. Und dann finde ich, ist es auch legitim zu sagen, gut, ich muss jetzt hier eine Reißleine ziehen und muss mich hinterfragen, ob ich noch am richtigen Platz bin. Und weil ich diesen Prozess jetzt selbst auch durchgemacht habe, kann ich das gut nachvollziehen und finde, gehört das auch zur Demokratie und es sollte auch nicht so geächtet werden, finde ich. Ich verstehe das, dass manche Menschen dann auch einfach enttäuscht sind oder das ein oder andere nicht nachvollziehen können. Das ist aber normal und mit dieser Reaktion rechnet man ja auch. Man kann ja auch nicht erwarten, dass die Menschen wissen, was in einem abgeht, was man fühlt, wie es einem geht. Bei mir war es ja so, ich habe ja sehr früh, schon im Dezember, angefangen, mir Gedanken zu machen. Und die ersten zwei Fragen, die ich mir gestellt habe, war: erstens, möchte ich weiter Politik machen? Und zweitens, möchte ich das bei den und mit den Grünen machen? Und so fängt so ein Prozess an. Ja?
Sie haben ja vor der Europawahl auch noch ordentlich Werbung gemacht für die Grünen. Das war ja erst im Juni.
Ich habe Wahlkampf gemacht für die Kandidatinnen und Kandidaten, die ich gut finde. Die Kommunalwahl also ist eine Personenwahl und mir ist es einfach ein wichtiges Anliegen, dass die Stadt in guten Händen ist. Und deswegen habe ich Wert darauf gelegt, für Personenwerbung zu machen, weil, wissen Sie, in den letzten 13 Jahren schließt man auch sehr gute Freundschaften und manche von denen sind auch noch bestehen geblieben und man hat ja dann auch eine Verpflichtung, diese Menschen zu unterstützen. Ja? Und auch wenn die Entscheidung früher gefallen ist, wäre das ein zu großer Schaden auch für die Partei gewesen und das wollte ich nicht machen. Und,
Welche Reaktionen haben Sie denn? Also über 13 Jahre waren Sie da bei den Grünen, da sind Sie politisch, könnte man sagen, groß geworden.
Ja.
Da bilden sich ja auch viele Freundschaften, Kontakte, Verbindungen. Wie haben die denn reagiert? Welche Rückmeldung haben Sie denn aus Ihrer Partei, aus Ihrer ehemaligen Partei bekommen?
Die war sehr durchmischt. Also es haben sich sehr viele gemeldet von der Fraktion, vom Land, auch einige Regierungsmitglieder, die gesagt haben, schade und dass sie das aber nachvollziehen können. Auch viele aus Mannheim, mit denen ich heute noch Kontakt habe, dafür bin ich sehr dankbar. Ich meine, am Ende des Tages, ich bin in die Politik gegangen, weil mir der Umweltschutz und die Vernetzung von Ökonomie und Ökologie ein großes Anliegen ist und ich immer noch daran arbeite. Und für mich werden diese Freundschaften von den Grünen einfach auch wichtige Partner sein, um diese Themen in Mannheim und für Mannheim auch zu setzen. Und es ist ja auch nicht so, dass man einfach von heute auf morgen die Partei wechselt, sondern man führt ja im Vorfeld Gespräche. Ja, und die führt man nicht irgendwie 2 Monate vorher, sondern fängt Monate vorher an, schon auch im letzten Jahr, fragt nach Gesprächen an. Also eines davon, ich habe ja auch Winfried Kretschmann, den Ministerpräsidenten, angefragt, der ja leider die Gesprächsanfrage abgesagt hat, was ich für einen Ministerpräsidenten, der die Politik des Gehörtwerdens etablieren möchte, sehr schade finde.
Inwiefern? Also wie hat er das gemacht? Hat er gesagt, nee, ich rede nicht mit dir? Oder wie war das?
Nee, ich habe das über sein Team angemeldet und die Rückmeldung war, genau, dass das Gespräch nicht stattfinden wird und wurde auf die Bundesebene verwiesen. Aber wissen Sie, darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, es gibt bestimmte Akteure in der Partei und die haben ja auch einen bestimmten Einflusskreis. Und wenn man bestimmte Dinge natürlich bewegen möchte, dann sucht man den Kontakt zu diesen Leuten. Und dann finde ich, muss man auch die Bereitschaft haben, mal zuzuhören. Was will die denn eigentlich? Die ist Abgeordnete, die hat viele Jahre Kommunalpolitik gemacht. Und aber dann setzt er sich halt in die Pressekonferenz und sagt, die muss man mit spitzen Fingern.
Ja, das hat er gesagt, das stimmt.
Und das ist einfach total daneben gewesen.
Frau Seckmann, wir haben gerade schon recht ausführlich über Ihren Wechsel von den Grünen zur CDU gesprochen, den Sie vollzogen haben vor kurzem. Jetzt waren wir bei Ihrem Kollegen Thomas Hornung, der das Gleiche gemacht hat vor ein paar Jahren. Da waren Sie diejenige, die damals sehr kritisiert hat. Sie haben gesagt, dieser angekündigte Wechsel bestätigt leider den Eindruck derjenigen, das ist ein Zitat von Ihnen, die Politikern immer wieder unterstellen, ihr Engagement nur zu ihrem eigenen Vorteil zu nutzen. Damit meinten Sie natürlich den Job, den Sie vorhin angesprochen haben. Aber viele fordern jetzt von Ihnen, weil Sie sind ja von der Partei gewechselt, aber Sie haben Ihr Bundestagsmandat, das haben Sie mitgenommen. Viele sagen, Frau Seckmann muss das jetzt zurückgeben und einen anderen Grünen nachrücken lassen.
Ich kenne das Argument und ich habe mich ja auch im Vorfeld mit dieser Frage intensiv auseinandergesetzt und habe natürlich auch mit Vertrauten darüber gesprochen. Fakt ist, ich bin gewählt für 4 Jahre oder wurde gewählt für 4 Jahre. Um gute Politik für die Menschen zu machen und die Mannheimer Themen auch in Berlin zu setzen. Dieser Aufgabe fühle ich mich noch verpflichtet. Und ich wurde ja auch auf die Liste und auch als Person gewählt, um genau die Themen zu vertreten. Vernetzung von Umwelt, Schutz und Ökonomie für einen funktionsfähigen Sozialstaat, für eine starke Stimme Mannheimer Stimme in Berlin. Und das werde ich weiterhin fortsetzen. Und wir hatten ja jetzt vor kurzem auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts und da stand auf Seite 49, und das ist, glaube ich, sehr wichtig in dieser Debatte, stand drin, die Wahlkreisarbeit von Listenabgeordneten unterscheidet sich strukturell nicht von derjenigen der Wahlkreisabgeordneten. Beide setzen sich nicht lediglich für die eigene Wählerschaft ein, sondern verstehen sich als Mittler zwischen lokaler und der Bundesebene.
Ja, dass sie rechtlich auf der richtigen Seite sind, das ist, glaube ich, unbestritten. Also sie sind ja auch nur ihrem Gewissen verpflichtet und nicht der Partei. Aber können Sie verstehen, dass Sie nach 13 Jahren bei den Grünen, dass da viele denken, ja, jetzt waren die Grünen in, dann hat die Frau da Karriere gemacht, jetzt sind die Grünen irgendwie nicht mehr so in, sondern die CDU ist irgendwie mehr in, jetzt geht sie darüber. Können Sie das verstehen?
Natürlich kann ich das verstehen, ja. Und ich bin da auch bereit, mit den Menschen zu reden. Das tue ich ja auch. Und viele haben dann auch Verständnis dafür. Ich bin ja noch dieselbe Person. Ich vertrete ja noch dieselben Themen. Man muss aber auch die Perspektive sehen, wie sich Dinge auch in der Partei entwickelt haben. Ich komme aus einem grün-schwarzen, schwarz-grünen Land oder kam aus einem grün-schwarzen Landesverband und habe einfach auch festgestellt, dass sich in den letzten Jahren immer mehr Gruppierungen gebildet haben. Und ich bin in die Politik gegangen, um Themen zu setzen und umzusetzen vor allen Dingen. Und ich habe einfach gemerkt, dass bei den Themen, die für mich wichtige politische Grundsätze sind, wie dass sich Leistung lohnen muss, dass zum Beispiel der Staat Ermöglicher sein muss und nicht Verhinderer, dass wir Menschen Chancen geben müssen, dass all diese Fragen sind, an diesen Fragen möchte ich mich ideologisch an diesen Gruppierungen nicht aufreiben, sondern ich möchte über die Frage diskutieren, wie wir das tun können. Und da müssen wir ergebnisoffen reingehen, ohne Ideologie und ohne festgefahrene Meinung.
Sie sehen
das habe ich vermisst einfach in den letzten Jahren. Das hat sich einfach anders entwickelt.
Sie sehen mich lächeln. Wissen Sie warum? Weil das, was Sie gerade gesagt haben, für mich klassische FDP-Positionen sind. Warum sind Sie denn nicht zur FDP gegangen? Das ist doch eigentlich, also Sie kümmern sich ja um Startups. Wirtschaftspolitik ist Ihr Steckenpferd. Das sind doch super FPD-Positionen.
Naja, also für mich steht die CDU für eine starke Wirtschaftspolitik und auch für den Umweltschutz. Also der Umweltschutz ist ja nicht nur ein Markenzeichen der Grünen, sondern auch der CDU. Und der Umweltschutz ist mir ein Herzensanliegen, nicht nur wegen meiner politischen Vergangenheit, sondern weil mir sehr früh auch zu Hause beigebracht wurde, dass man das, was man geschenkt hat, auch schützt. Und deswegen war es mir immer wichtig, auch eine Wirtschaftskultur zu etablieren, die genau unsere Ressourcen schützt. Und dafür brauchen wir Innovationen und dafür brauchen wir einen starken Gründergeist. Und dafür steht Baden-Württemberg ja auch. Ja. Und genau den Geist möchte ich weiterhin vertreten.
Sie sind ja jetzt im CDU-Verband, in einem CDU-Kreisverband in Mannheim aufgenommen worden, einstimmig. Und die freuen sich jetzt, weil die CDU jetzt wieder eine Bundestagsabgeordnete aus Mannheim hatte. Die hatten sie nämlich vorher nicht. Frage. Gab es eigentlich eine Absprache mit der CDU im Vorfeld?
Zu was?
Naja, was sie so kriegen, nicht kriegen, zum Beispiel.
Wir haben uns getroffen, haben erstmal darüber gesprochen, ob es inhaltlich passt. Und sind wir mal ehrlich, wenn man viele Jahre Kommunalpolitik gemacht hat, dann kennt man die Leute auch. Also der Weg war jetzt nicht so lang. Und ich werde natürlich weiterhin die Mannheimer Themen in Berlin vertreten und mich dafür einsetzen und alles andere werden die Mitglieder der CDU in Mannheim entscheiden und dann wahrscheinlich die Wählerinnen und Wähler. Für mich war es jetzt einfach wichtig, ich habe mit der Zeit gemerkt, dass ich einfach in einen Loyalitätskonflikt komme, weil ich vieles, was die Ampel beschlossen hat, einfach vor Ort so nicht mehr vertreten konnte und es ging so weit, dass ich irgendwann auch keine Veranstaltungen mehr machen konnte, weil das einfach nicht mehr glaubwürdig gewesen wäre. Also der einfache Schritt wäre jetzt natürlich gewesen, so, ich setze mir jetzt eine Maske auf und vertrete Positionen, hinter denen ich eigentlich gar nicht stehe, aber das wäre nicht ehrlich gewesen. Und deswegen war es für mich wichtig, jetzt diese Entscheidung gefällt zu haben und das war ganz bestimmt nicht der einfache Weg und mir sind meine Themen wichtig und deshalb bin ich froh, dass ich jetzt auch einen Platz bei der CDU gefunden habe und auch Mitstreiter habe, die genau auch für diese Themen Umweltschutz und Ökonomie auch brennen.
Also Sie gehen das Risiko auch bewusst ein und wissen auch, dass es ein Risiko ist, weil es könnte ja auch sein, dass nach der abgelaufenen Legislaturperiode Sie vielleicht keinen Landeslistenplatz mehr von der CDU kriegen, weil das sind ja auch andere Leute, die werden jetzt nicht sagen, oh toll, die Frau Seckmann ist jetzt da und dann kann die ja ganz nach oben.
Aber ist ja bei jeder Wahl so, ne? Also es ist ja unabhängig, in welcher Partei man ist, es ist wichtig, dass man einfach für seine Überzeugung steht. Ich meine, wir gehen in Schulen, wir erzählen jungen Leuten, vertrete deine Meinung, steh dazu und ich finde, die das tun, denen sollte man auch die Sichtbarkeit geben und sie dafür auch nicht ächten. Und das entscheiden, wie gesagt, die Wählerinnen und Wähler. Und das ist bei jeder Partei so. Und Hinzu kommt, die CDU hatte sehr viele Direktmandate bei der letzten Bundestagswahl. Also ob da die Liste so sehr zieht, ist dann nochmal eine andere Frage. Ne? Hm. Also weil ja viele immer sagen, was hatten die jetzt dafür gekriegt und so. Ne? Ich habe den Schritt aus Überzeugung gemacht und ich werde weiterhin Politik für meine Heimat machen. Meine Stadt ist mir wichtig, weil sie mir viele Chancen gegeben hat und meiner Familie. Und ist einfach eine coole Stadt, wo wir noch viel draus machen können.
Das war jetzt, finde ich, ein sehr wichtiger Satz, den Sie gerade gesagt haben, weil das Ihre Beweggründe so ein bisschen da. Was muss man vielleicht über Sie, über Melis Segment, über als Person wissen, damit man diesen Wechsel von den Grünen zur CDU vielleicht besser verstehen kann?
Naja, ich bin eine sehr direkte Person. Also ich beobachte erstmal, ich schaue mir das an, ich höre mir die Argumente an und am Ende des Tages muss ich eine Entscheidung fällen. Und ich finde, es ist wichtig, dass Politikerinnen und Politiker diese Unabhängigkeit auch haben, weil ansonsten würden sie diese Entscheidung ja nicht fällen können. Und der wichtigste Punkt dabei ist, dass man die Glaubwürdigkeit nicht verliert. Und die Rückmeldung, die ich immer oft bekommen habe, dass viele Menschen mich auch gewählt haben, weil sie diese Glaubwürdigkeit gesehen haben. Und die ist mir wichtig. Und das merken ja Leute, ob sie denen was vorspielen oder nicht oder ob sie jetzt gerade ein Wording einfach vorlesen. Und mir ist es einfach weiterhin wichtig, dass ich für die Menschen da bin, dass ich für sie nahbar bin und dass ich klar bin in meinen Positionen. Und das macht, finde ich, eine gute Politik aus. Und wenn die Konsequenz am Ende des Tages dafür ist, dass man nicht wieder gewählt wird, dann ist es so. Aber ich finde, man muss für seine Überzeugung stehen.
Also habe ich es richtig verstanden? Sie gehen jetzt dieses Risiko des Glaubwürdigkeitsverlusts durch den Parteiwechsel ein, um eben den Glaubwürdigkeitsverlust auf der anderen Seite zu vermeiden?
Naja, es gibt halt die und die Stimmen. Ne? Ich finde, wenn Sie in einer Fraktion sind, die ständig Dinge beschließen, die einfach nicht Ihren politischen Grundsätzen entsprechen, dann verlieren Sie Ihre Glaubwürdigkeit, indem Sie da halt jedes Mal zustimmen müssen, weil Sie können ja nicht bei jeder Entscheidung anders abstimmen. Das können Sie vielleicht ein paar Mal machen, aber irgendwann werden die Leute Sie fragen, ja, Frau Segment, was machen Sie eigentlich noch bei den Grünen? Ja, und das wollte ich einfach irgendwann. Sie können das auch einfach psychisch irgendwann auch gar nicht mehr tragen. Das wirkt sich dann auch gesundheitlich aus und dann wissen Sie, okay, jetzt muss eine Entscheidung her.
Frau Segment, was genau ist Ihre politische Agenda? Ich habe es gerade schon gesagt, Wirtschaftspolitik ist so ein bisschen Ihr Steckenpferd.
Absolut. Also mir ist die Vernetzung zwischen Umweltschutz und Wirtschaft ein Herzensanliegen. Deswegen habe ich in meiner Zeit als Gemeinderätin ein Innovationszentrum für Green Tech initiiert. Also da kommen Mittelständler zusammen mit jungen Gründerinnen und Gründern und entwickeln Innovationen zum Thema Energiespeicherung, Wärmespeicherung, neue Technologien für die Produktion, also all das, was jetzt sehr stark gefragt ist und was wir auch brauchen, um gerade die Transformation in unseren Städten voranzutreiben. Mhm. Und was verbindet mich mit dem Gründungs- oder Startup-Thema? Ich finde, Menschen, die bereit sind, etwas zu gründen, ermöglichen sich dadurch auch den gesellschaftlichen Aufstieg. Und dieser Aufstieg sollte nicht davon abhängig sein, ob jemand beispielsweise aus einer Unternehmerfamilie kommt oder studiert hat oder eine handwerkliche Ausbildung hat, sondern wir sollten das Unternehmertum einfach stärken in Deutschland, gerade auch für Menschen, die bereit sind, auch Eigenverantwortung zu übernehmen. Und Menschen, die diesen Schritt gehen, die haben ja von sich aus schon eine hohe Risikobereitschaft und Leistungsbereitschaft. Und das muss der Staat einfach stärker unterstützen.
Wie konkret würden Sie das machen? Also mit mehr Fördergeld, also so mit der Gießkanne? Weil man muss ja auch sagen, also ein Großteil, und es war am Anfang waren es nur 9 von 10 Startups, ich kenne jetzt die genauen Zahlen nicht, aber man muss sagen, ein hoher Prozentsatz von Startup-Unternehmen geht pleite. Oder hört auf, ohne Ergebnis. Ja. Wenn Sie da jetzt mit der Gießkanne viel Geld drüber gießen, dann geht auch viel Geld verloren.
Und das ist die Frage, ob das so sinnvoll ist. Ich tendiere dazu, ich bin kein Fan davon, den Haushalt immer weiter mit weiteren Fördertöpfen vollzumachen, weil wir das überhaupt gar nicht finanzieren können. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist das auch nicht immer eine effektive Maßnahme, weil das, was uns in Deutschland fehlt und was es in anderen Ländern gibt, ist, der Zugang zu privatem Kapital ist in Deutschland schwieriger. Wir haben das auch an den Zahlen gesehen. Wir haben im ersten Halbjahr 14% mehr Insolvenzen bei jungen Unternehmen. Und ein Grund, was oft neben Bürokratie und Fachkräftemangel genannt wird, sind die fehlenden Investorinnen und Investoren. Das liegt hauptsächlich daran, dass die Steuerlast einfach zu hoch ist. Also Menschen, die bereit sind, zum Beispiel in eine Gründungsidee zu investieren, haften nur selbst für dieses Risiko. Jetzt hört sich das für viele verständlich an, aber wir wollen ja, dass aus diesen Gründungen erfolgreiche Unternehmen sind, sich entwickeln und neue Innovationen auf den Weg kommen. Und dann müssen wir auch die Leute entlasten, die bereit sind, dieses Geld in diese Gründungsideen zu investieren, weil der Staat alleine kann das allein finanziell nicht stemmen und es soll er auch nicht allein stemmen, sondern wir brauchen ein gutes Risiko-Rendite-Verhältnis in Deutschland. Und man muss auch nicht immer alles mit Fördergeldern machen, ja. Ich sage immer,
aber was meinen Sie denn mit privatem, also welche privaten Beispiel, Gelder sollen denn da zum Beispiel reinfließen?
Es gibt zum Beispiel Investorinnen, Private auch, die bereit sind zum Beispiel in ein Unternehmen Geld zu investieren, damit das Produkt beispielsweise skaliert werden kann oder weiter wachsen kann. In England ist es so, dass das Investoren, die bereit sind, in eine Idee zu investieren und daraus kommt ein Gewinn raus, wird zum Beispiel der Gewinn nicht versteuert. Und das ist dann natürlich auch nochmal ein Anreiz für, ja, vielleicht auch Menschen, die im Berufsleben sind, auch in ein Startup zu investieren.
Mhm. Meinen Sie denn, dass wir so eine staatliche Verhinderungssystematik auch gerade für sowas haben im Augenblick? Weil ich habe jetzt neuerdings, kann man ja öfter mal nachlesen, dass viele Startups jetzt eher sich im Ausland ansiedeln als in Deutschland. Obwohl Deutschland eigentlich als Startup-Hochburg mal galt, Berlin, auch Mannheim, Ihre Stadt.
Ja, also wir müssen als Staat zum Ermöglicher werden und nicht zum Verhinderer. Und das sehen wir jetzt gerade auch an der neuen Gesetzgebung, wenn wir beispielsweise das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz uns anschauen. Mit der Berichterstattung muss man sich fragen, okay, möchte ich jetzt, dass Unternehmer am Tisch sitzen und irgendwelche Berichte schreiben oder möchte ich, dass sie die Ressourcen, die sie haben, tatsächlich auch in Maßnahmen investieren, wie Umweltschutz, wie Gesundheitsschutz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie für die Innovationsförderung. Und da braucht es einfach einen Kulturwandel. Und dafür muss man aber verstehen, für was steht denn eigentlich das Unternehmertum? Und ich finde, wir müssen das Thema Gründen auch viel stärker an die Schulen bringen. Ja, also ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie. Ja, man muss auch nicht aus einer Unternehmerfamilie kommen. Aber es gibt gerade auch in Berufsschulen sehr viele junge Menschen, die Lust haben, was Eigenständiges aufzuziehen. Aber die brauchen einfach diese Berührungspunkte und so eine Maßnahme, die kostet ja nicht immer Geld. Ja, wir reden immer nur über Maßnahmen, die Geld kosten und die Schwierigkeiten für viele Unternehmen bringen. Und aber wir müssen über Maßnahmen sprechen, die ermöglichen und die damit natürlich auch einen Eckpfeiler der sozialen Marktwirtschaft voranbringen, und zwar das Subsidiaritätsprinzip.
Ja. Da bleiben Sie jetzt ein bisschen unklar. Meinen Sie damit Bürokratieabbau zum Beispiel?
Zum Beispiel. Also diese Berichtspflichten, die schaffen ja nur noch mehr Bürokratie für die Unternehmerinnen und Unternehmer. Und das ist für kleine und mittelständische Unternehmen überhaupt gar nicht mehr stemmbar, weil sie so viele Personen gar nicht haben. Es gab eine Umfrage von der IHK beispielsweise, IHK Baden-Württemberg. Mhm. Eines der großen Herausforderungen, die eingebracht wurden, war auf jeden Fall die Bürokratie. Dann auch das Thema politische Rahmenbedingungen. Damit sind auch diese ganzen Berichtspflichten beispielsweise genannt. Und auch das Thema Personal, ja, Fach- und Arbeitskräfte. Und wenn man sich jetzt mal auch die ganzen Prozesse anschaut, was man alles erledigen muss, um eine Fachkraft beispielsweise vom Ausland nach Deutschland zu holen, das sind einfach zu große Hürden. Das können Mittelständlerinnen und Mittelständler teilweise gar nicht stemmen, weil sie die persönlichen Ressourcen teilweise gar nicht dazu haben. Und beim Thema Unternehmertum ist ein Punkt noch wichtig und der wird fast nie benannt. Wir sind in Baden-Württemberg ein Land der Mittelständlerinnen und Mittelständler und wir brauchen Unternehmensnachfolgen, die diese erfolgreichen Unternehmen weiter in die Zukunft tragen. Und dafür brauchen wir junge Menschen, die bereit sind, auch ins Unternehmertum zu gehen. Und auch Menschen, die zum Beispiel schon viele Jahre gearbeitet haben und Lust haben, mehr Verantwortung zu übernehmen.
Hört sich gut an. Fakt ist, es sind immer weniger junge Leute, die Familienunternehmen übernehmen. Wie würden Sie es konkret machen? Wie kann man die ermutigen?
Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen einfach, aber es fängt schon erstmal damit an, dass wir Kindern und Jugendlichen beibringen, an sich selbst zu glauben. Und wenn wir in Teile der Politik schauen, gibt es dieses Bild, du hast einen Migrationshintergrund, du kommst aus einer Arbeiterfamilie Und da werden dann teilweise Opferrollen zugeschrieben, anstatt mal Menschen zu sagen, ey, Leute, packt's an, wir unterstützen euch dabei, wir ermöglichen euch den Weg. Aber an den Schulen ist es an erster Stelle wichtig, dass man einfach Kindern und Jugendlichen beibringt, an ihre Ideen und an ihren Weg zu glauben. Das kriegen manche Kinder schon im Elternhaus beigebracht, aber nicht alle.
Darf ich da mal kurz einhaken? Ja. Weil diese Kinder, die Sie da ja gerade beschreiben, die werden ja nicht in mittelständische Unternehmerfamilien reingeboren.
Nee.
Die übernehmen also auch kein Unternehmen.
Die werden auch nicht immer zu Gründern. Ja.
Ja,
aber wir wollen ja,
dass sie... Das ist ja wieder ein anderes Problem jetzt.
Nee, aber wir wollen diese Menschen in diese Bereiche und Berufsbilder ja auch heranführen, weil wir brauchen ja erfolgreiche Unternehmer. Wir brauchen ja Menschen, die handwerklich begabt sind und Lust haben, in den Betrieb eigenständig auch aufzubauen.
Also
und das ist der Punkt, ja. Wir müssen Berührungspunkte schaffen, damit auch Kinder und Jugendliche verstehen oder junge Menschen verstehen können, was heißt eigentlich Wirtschaften, was heißt Unternehmertum. Und das ist auch wenn man irgendwann mal Angestellte wird in einem Unternehmen, kann man bestimmte unternehmerische Prozesse vielleicht dann auch besser nachvollziehen. Und diese Kultur müssen wir einfach stärker setzen. Und wir in Baden-Württemberg wissen natürlich ganz genau, was es heißt, aus einer wirtschaftsstarken Region zu kommen. Und das stagniert ja gerade bundesweit. Und das liegt unter anderem daran, dass wir die falschen Rahmenbedingungen gesetzt haben. Daran müssen wir jetzt arbeiten.
Frage von Heidi, SWR1.
Dass die Ampelregierung die falschen Rahmenbedingungen gesetzt hat.
Ja, das müssen Sie jetzt lernen, ne? Oppositionsarbeit zu machen, diese Aussagen da noch hinten dran zu hängen. Aber ist natürlich völlig gestattet. Heidi, SWR1-Hörerin, die fragt, mich würde interessieren, welche Initiativen Frau Segmin konkret unterstützt hat im Bundestag.
Ich habe am Anfang meiner Bundestagszeit habe ich einen Parlamentskreis gegründet, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen anderer Fraktionen, Parlamentskreis für Gründungen und Startups, um einfach Gründerinnen und Gründern eine überfraktionelle Stimme zu geben. Ich habe maßgeblich an der Startup-Strategie gearbeitet. Das ist eine Strategie, die entwickelt wurde, um Maßnahmen voranzubringen, die Gründerlandschaft unterstützt oder entlastet. Und da wurde einiges umgesetzt, aber nicht das, was die Startup-Szene hauptsächlich braucht. Das ist einmal, sind es die Online-Verfahren. Es ist zum Beispiel in Deutschland immer noch nicht möglich, online ein Unternehmen zu gründen. Das ist in anderen Ländern möglich.
Also damit Digitalisierung, haben wir ein, Stichwort?
Bitte?
Digitalisierung,
damit haben wir einen Wettbewerbsnachteil, was unseren Standort angeht. Dann der Zugang zu privatem Kapital, was wir ja vorhin schon besprochen haben, dass das nicht die Wertschätzung bekommt, die Investorinnen und Investoren auch brauchen, um am Ende des Tages auch in diese Ideen zu investieren. Und Startups sind Unternehmen, die wachsen oder sind im Wachstumsprozess und das können sie mit Kapital. Zum einen und zum anderen haben wir noch eine Lücke bei gesetzlichen Rahmenbedingungen rund um das Thema Daten und Datenschutz. Und wir haben, es wurde jetzt das Gesundheitsdatennutzungsgesetz vorangetrieben. Das war mir ein großes Anliegen, das umzusetzen, weil wir für eine gute Gesundheitsforschung den Zugang zu Daten brauchen. Und normalerweise sagen wir ja immer Qualität vor Quantität, aber in der Gesundheitsforschung ist halt die Quantität ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Und gerade Gründerinnen und Gründer, viele Unternehmen in Baden-Württemberg aus der Gesundheitsbranche im Übrigen, brauchen diesen Zugang, weil ohne diese Daten können wir nicht forschen und können wir auch keine neuen Produkte entwickeln. Das ist noch ein Zusatz, deshalb so wichtig, weil jeder fünfte Arbeitsplatz in Baden-Württemberg ist in der Gesundheitsbranche. Das heißt, wir müssen diese Branche hier halten, wir müssen ihnen Rahmenbedingungen setzen, damit sie wachsen können und Innovationen entwickeln können.
Ich bin gespannt, wie Sie es im Bundestag dann in der CDU-Fraktion, weil da gibt es ja auch gewisse inhaltliche Zwänge, dann umsetzen können. Abschließende Frage. Sie haben ja vorhin über Migrationspolitik gesprochen. Da haben Sie gesagt, Sie wollen da einen Wechsel haben in der Migrationspolitik. Wie werden Sie denn jetzt reagieren, wenn jetzt Friedrich Merz mal wieder einen raushaut? Das ist ja jetzt Ihr neuer Parteichef. Also wenn der mal wieder arabischstämmige Kinder als Paschas bezeichnet oder so, werden Sie dann Ihre Stimme erheben?
Ich habe Friedrich Merz als jemanden wahrgenommen, mit dem man gut sprechen kann, auch auf Augenhöhe. Er hat einen sehr, sehr wertschätzenden Umgang. Und ja, es wird jedes Mal dieses Zitat rausgeholt. Ich muss Ihnen ganz ehrlich...
Es gibt noch andere Zitate.
Ja, aber wenn wir jetzt mal bei dem Zitat bleiben, also ich habe ja auch ein auch Freunde, die türkischer oder arabischer Abstammung sind, als die das gehört haben, haben die halt geschmunzelt, weil jeder von uns wusste, was er damit meint. Aber natürlich kann man kritisieren und sagen, Mensch, kannst du nicht das ein oder andere anders formulieren? Aber ich habe die CDU, auch die CDU in Baden-Württemberg, als eine offene Partei wahrgenommen, sonst hätte ich diese Entscheidung nicht getroffen und ich wurde sehr gut aufgenommen und ich freue mich jetzt wirklich auf die Arbeit.
Das nehmen wir mal als Schlusswort, Frau Seckmann. Ich bin gespannt, wir werden weiter schauen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, danke Ihnen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.